Dick und bald zart zur Pflege. Hier sind wir da für alle die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist jetzt mal Spaß. Ja, Sorgepflege für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Sorgepflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege. Bevor wir in die heutige Episode starten, habe ich noch etwas richtig Gutes für alle von euch, die mitten in der Ausbildung stecken oder kurz vor dem Examen stehen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein eigenes Buch raus, Pflegelernen mit Podcast.
Darin findet ihr genau das, was ihr fürs Examen braucht. Kompaktes Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen und sogar Tipps für die Praxisanleitung.
Das Ganze ist natürlich praxisnah, verständlich und perfekt zum Lernen für zwischendurch. Genauso, wie ihr es aus dem Podcast kennt.
Wenn ihr euch sicher fürs Examen fühlen wollt, schaut euch Pflegelernen mit Podcast unbedingt an. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute die Rumorpille, Rumor in der Pflege mit dem wunderbaren Gast Matthias. Hallo erstmal.
Hallo und moin.
Ja, moin. Magst du dich mal vorstellen, wer du bist?
Ja, gerne. Ich bin Matthias Prehm. Ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und für Anästhesie und auch Praxisanleiter. Und dann hat sich auch ergeben, dass ich der Inhaber meiner eigenen Seminaragentur der Rumorpille geworden bin. Darüber hinaus habe ich ein Buch oder jetzt zwei Bücher geschrieben und bin auch der Drehbuchautor von dem Film 1,7 Millionen.
Wunderbar, das hast du schon mal sehr gut vorgestellt. Und zwar auch, wir haben ja heute das Thema Humor und da bist du ja auch Fachexperte. Und deshalb habe ich dich eingeladen.
Die Interviewfragen.
Also, wir stärken Ihren mentalen Rücken. Was bedeutet das konkret für Menschen in der Pflege und wie hilft Ihnen Humor dabei? Das ist ja quasi auch so ein Spruch von dir.
Ja, der Gedanke kam, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich viele Fortbildungen über Kinästhetik, rückenschonendes Arbeiten und wie ich auf meinen Körper achten kann bei der Arbeit eben auch mitbekommen. Das ist auch sehr, sehr wertvoll und das war auch alles wichtig und auch gut. Und dann habe ich gemerkt, dass die Belastung im Arbeitsalltag, die zum einen die Arbeitsbelastung an sich sind, dann der Schichtdienst, dann eben Überbesetzung, eine Überbelegung, Unterbesetzung, so ist das richtig, dafür gesorgt haben, dass man, obwohl man so viel geleistet hat, irgendwie gedanklich leer, emotional manchmal ausgepowert nach Hause gekommen ist. Und da war der Gedanke eben in den Seminaren anzubieten, dass wir auch den mentalen Rücken eben stärken, dass wir den Kolleginnen und den Kollegen gerne eben auch Werkzeuge an die Hand geben möchten, für sich selber zu sorgen und auch für die eigene Stimmung zu sorgen und den Mut zu haben, etwas anzusprechen, wenn die Stimmung mal nicht so positiv ist. Das war so der Gedanke dabei.
Sehr schöner Gedanke und passend zu unserem Thema. Aber du hast den Film selber angesprochen. Also dein Film 1,7 Millionen spricht ja eher Missstände an, also nicht so Humor. Was hat dich denn dazu bewegt, diesen Film zu machen und wie waren die Resonanzen?
Ja, also die Idee von dem Film kam im April 21, also mitten in der Corona-Pandemie. Und da hat mich ein Bekannter angesprochen, Mensch, man müsste doch einmal zeigen, was die Pflege so bewegt. Und dann kam auch noch die Erkenntnis, dass zu der Zeit über den Pflegeberuf an sich immer sehr allgemein in den öffentlichen Medien gesprochen worden ist und vor allen Dingen auch von Menschen, die gar nicht in diesem Beruf arbeiten. Es haben Ärzte, es haben Virologen und alle möglichen Leute haben gesagt, wie es denn der Pflege geht, aber auch zur Pflege selber kamen sehr wenig Beiträge. Und dann kam die Idee, eben eine Kombination zu machen aus einem satirischen Blick, also durchaus ein humorvoller Film mit einer Message, was jeder eben tun kann. Und der Titel 1,7 Millionen kommt daher, weil wir statistisch gesehen 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind, die mit Menschen arbeiten. Und die Message aus diesem Film soll ja auch eben auch sein, und das ist auch der Gedanke eben von unseren Seminaren oder gerade eben auch von meinem zweiten Buch, das heißt ein starkes Team in der Pflege, dass wir eben nur zusammen diese ganzen Belastungen eben packen. Das Schlimmste an solchen Arbeitstagen, nicht immer viel zu tun und volle Stationen und manchmal auch zwei Krankmeldungen, das ist gar nicht das Allerschlimmste, sondern wenn man denn so eine Situation hat, wo man vielleicht zu dritt sitzt, wo eigentlich fünf sitzen sollten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen es gut klappt, dann läuft auch der Tag. Menschen, mit denen es sehr hakt, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet, dann wird das alles noch immer schlimmer. Das ist so die Erfahrung immer. Und da möchten wir eben Menschen eben etwas mitgeben, für sie zum einen zu sorgen. Ja, und die Resonanz war, wie beim Thema Humor, die ist sehr unterschiedlich. Also sie war, ich sag mal, zu 98% sehr, sehr positiv. Viele Menschen haben sich wiedererkannt. Für einige war das nicht der richtige Humor, was völlig normal ist, weil Humor total individuell ist. Und einige konnten da gar nicht drüber lachen, weil auch manchmal ein bisschen Verbitterung schon dabei war, so auf der einen Seite. Und es ist natürlich auch etwas Übertriebenes oder Überspitztes. Und es gibt immer Menschen, die man damit eben auch nicht erreicht. Aber 98% hatten es super und dass das so der gefühlte Wert. Und wir glauben schon, dass wir da ziemlich den Nerv getroffen haben mit dem Film.
Sehr gut. Du hast ja auch gerade gesagt, oder du hast ja die Agentur Humorpille und du gibst Seminare zu Humor. Und kannst uns da Beispiele sagen, wie machst du die Seminare oder wie ist da Humor hilfreich für schwierige Pflegesituationen?
Ja, also die Seminaragentur an sich ist entstanden daraus, dass ich eine Fachweiterbildung gemacht habe zum Intensivpfleger, ne, für Anästhesie und Intensiv. Und im Rahmen dessen durfte ich eine Facharbeit schreiben. Das Wort dürfen fiel mir nicht sofort ein, wie ich hörte. Matthias, du darfst 20 Seiten schreiben, Schriftgröße 11, in Times New Roman, also Katastrophe. Thema hatte ich auch nicht. Und dann kam eine Kollegin und sagte, Matthias, schreib du doch mal über Humor in der Pflege, das hilft doch. Ja, mir hilft das. War manchmal sehr viel Humor, auch für andere. Matthias war nicht so reflektiert wie heute und war ganz oft eben mit manchmal auch zu guter Laune bei der Arbeit. Naja, deswegen kam die Idee, Seminare im Haus zu machen und darüber hinaus kam dann die Anfrage, ob ich meinen Vortrag halten würde. Nach den Vorträgen kam dann die Anfrage aus vielen Häusern und so wurde aus der Idee, Seminare im eigenen Haus eben zu geben, die Idee, eine Seminaragentur zu gründen. Und so komme ich eigentlich zu meiner Firma Humorpille, Humor als Haltung. Das ist so auch der Name, der uns dazu bewogen hat. Ja, schwierige Pflegesituationen, die gibt es ja ganz, ganz viel. Und das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich eben auch mitgeben kann, dass mir jetzt eben auch die Situation einfallen, wie sie positiv verändert werden könnten. Das kommt daher, weil ich mir zu meiner aktiven Zeit im Krankenhaus, also ich habe 25 Jahre an sich im Krankenhaus gearbeitet, mir aufgeschrieben habe, wann, welche Situation ich lustig empfunden habe und was daran so witzig war. Ohne zu wissen, dass ich diese Beispiele irgendwann in meinem eigenen Buch nutzen werde. Mehr erstmal für mich und auch nachher auch für die Seminare. Und da gibt es ganz viele Situationen. Wenn wir nämlich immer mal schauen, was eigentlich im Alltag alles so passiert bei der Arbeit, das ist manchmal so skurril. Und wenn du das jemandem erzählst, der nicht in diesem Beruf arbeitet, denken auch, mein Gott, wo bist du eigentlich? Und es gibt ganz viele Situationen. Also ich war zum Beispiel im Rahmen der Weiterbildung in der Anästhesie und eine Patientin wurde in den OP-Saal geschoben. Sie war 90 Jahre alt, hatte eine Demenz. Sie war im Seniorenheim aus dem Bett gefallen und hatte einen Oberschenkelhalsbruch. Und sie sollte eine neue Hüfte bekommen. Und wegen 90 Jahre und Demenz hatte sie keine Vollnarkose. Sie hatte eine, ja, Spinalanästhesie, eine Rückenmarknarkose. War also, ich sag mal ganz salopp, untenrum operabel, obenrum, ach, also sie hatte ein bisschen Überwachung, also EKG, Sättigung, Blutdruck, nicht Sauerstoff auf der Nase und so ein Zugang und das war alles soweit. So, im OP, ihr kennt das, das grüne Tuch im OP trennt die Spreu vom Weizen, also die Bluthirnschranke, wie es bei uns gerne genannt wird. Und wir haben die wache Patientin und betüdeln sie so ein bisschen und wir schnacken mit ihr so ein bisschen und das ist alles wirklich ganz entspannt. Auf der anderen Seite von diesem grünen Tuch war der Chirurg sehr, weiß nicht, schlecht gelaunt, ungehalten, dem ging es nicht gut. Der löffelte auf dieser Hüfte rum und das war alles schwierig und die Stimmung im Saal war ganz schlimm, keiner wollte irgendwie irgendwas sagen und die Patientin war neben ihrer Demenz auch noch so ein bisschen schwerhörig und relativ laut guckte sie uns beide dann an, den Anästhesisten und mich und sagte, nun sag mal, wer hämmert hier in meiner Wohnung? Und zu diesem Augenblick war, da war vorbei. Alle mussten lachen, alle außer der Chirurg, der hat weiter auf dieser Hüfte rumgeklöppelt und sie hat dann nochmal relativ laut herein gerufen Und dann war für alle vorbei. Die drei auf der OP-Seite mussten so lachen, die haben sich hier unsteril gemacht vor Lachen. Die mussten die OP kurzzeitig unterbrechen. Die haben eine 10-minütige Pause machen müssen. Und dann kamen nach 10 Minuten wieder rein. Die gleichen Menschen, diesen gleichen Saal. Und die ganze Stimmung, das ganze Miteinander war was ganz, ganz anderes. Das war diese Offenheit, den Blick für die Situation. Und dann passieren so witzige Situationen bei der Arbeit, die man auch gar nicht ausdenken kannst, sondern die passieren und wo wir einfach manchmal nur den Blick für haben müssen und darauf aufbauend. Und viele von Ihnen kennen ja auch diesen Running Gag, wo der manchmal noch die gleiche Szene, oder reicht der manchmal ein Wort oder ein Blick oder eine Gestik und du bist wieder in diesem gleichen Momentum drinne und kannst wieder über die Situation lachen. Und das ist ja auch das, was Humor dann auch leisten kann. Das kann Energie geben, es kann einen anderen Blick geben, dass die Perspektive mal verändert wird, es kann als Schutz dienen, wenn wir noch in dieser Folge auch über Sarkasmus reden. Ja. Das hat ja auch seine Bewandtnis. Da habe ich auch noch Beispiele dafür, ja, wo auch über Grenzen werden wir ja auch noch sprechen. Also es ist ein unheimlich komplexer Bereich und das fasziniert mich so auch an diesem Thema, dass es nämlich nicht nur mal eben einen Witz erzählen ist. Das ist so der Punkt. Ja.
Wo du so schön teaserst, hast du ja schon fast die vierte Frage meiner Interviewfragen relativ gut beantwortet. Deswegen können wir da gleich überleiten. Du hast in vielen Kliniken und Pflegeeinrichtungen gearbeitet, da Seminare gegeben und hast da sicherlich auch Herausforderungen erlebt, denen du begegnet bist. Und wie bist du da humorvoll mit umgegangen? Dann könntest du an dieser Stelle ja gleich die Grenzen und den Sarkasmus einbringen.
Ja, also die größten Herausforderungen, das kann ich ganz ehrlich sagen, das ist in den Seminaren ganz spannend. Seminare sind meistens für Mitarbeitende, die Interesse an dem Thema haben, die sich freiwillig anmelden. Das heißt, das sind Menschen, die für sich schon meistens gut gesorgt haben und die an sich ihre Zufriedenheit bei der Arbeit haben und sie gerne behalten möchten. Die größte Herausforderung ist ganz häufig, ganz salopp gesagt, die schlechte Laune anderer Kollegen. Das ist so für viele Menschen bei der Arbeit die größte Herausforderung. Wir haben alle Leute bei der Arbeit, wo wir sagen, boah, cool, wenn die da ist, der macht das Spaß, dann läuft der Laden, da kann auch viel los sein, aber ich kann mich auf den und auf die und die verlassen. Super. Wir haben alle auch Menschen bei der Arbeit, also viele von uns auf jeden Fall, wo wir manchmal bei der Arbeit denken, warum? Will Gott mir diese Menschen zur Arbeit? Was soll denn das? Und weil ich die anderen ja nicht ändern kann, kann ich etwas für mich eben tun. Kann dann miteinander lustig sein, wenn wir eine Ebene, wenn wir eine Basis haben. Und mit diesen schlecht gelaunten Menschen haben wir diese Basis nicht. Und dann kommen vielleicht wir eher dazu, dass wir über die lachen und dass wir eher Humor nutzen und vielleicht nicht miteinander, sondern über jemanden. Wir jemanden vielleicht eher bloßstellen, dass wir uns sogar so insgeheim so ein bisschen freuen, wenn dir manchmal auch was nicht gelingt. Also Schadenfreude zum Beispiel. Das ist, wenn du eine Basis hast, total witzig und toll. Wenn du die nicht hast, ist etwas, was lediglich auch zu zerteilen sein. Auch so die Herausforderung, du hast gerade eben das Thema Sarkasmus angesprochen. Kurzes Beispiel. Meine Facharbeit, die ich ja vor über 20 Jahren geschrieben habe, die hieß Humor in der Pflege mit Brandfällen. Unterhalten uns im Frühstücksraum über dieses Thema, über meine Facharbeit. Und da sagte ein Kollege, Mensch, Matthias, Humor bei Brandverletzten, da brauchst du ja schwarzen Humor. Und der Nächste sagte, ja, das ist ein heißes Thema. Wir brennen dir bloß nicht die Finger. Das Team ist bestimmt der Burner. Siehst du, dass der Funke überspringt? Vielleicht fängt der andere ja auch Feuer. Wir haben uns zu dritt im Frühstücksraum kaputt gelacht über die ganzen Wortspielereien. Und jetzt kommt der Punkt Empathie dazu. Merke bitte, wer ist dafür bereit, wer kann diesen Witz genauso verstehen? Diese gleichen Sätze im Patientenzimmer auf einer Intensivstation für schwerbrandverletzte Patienten kann genau das Gegenteil bewirken. Also Sarkasmus ist manchmal auch ein wunderbares Ventil, auch ein gewisser Schutz, die Situation, die wir bei der Arbeit erleben, nicht so ranzulassen. Aber bitte, bitte mit Empathie zusammen, dann kann es auch die Wirkung entfalten. Denn das Ganze, Sarkasmus ohne Empathie, dann fängt es für mich an, zynisch zu werden. Zynisch heißt in der Übersetzung Hundigkeit, finde ich ein bisschen seltsamer Begriff. Ich finde eher Bissigkeit. Es ist ein beißender Zynismus, ist ein verletzender Humor, der nicht Gemeinsames zum Vorschein bringt, sondern eher zerteilend. Wenn wir uns wirklich auch über den Schaden von jemand anderem freuen, ja, dann zeigt es im Grunde auch, wie weit wir voneinander entfernt sind und wie wenig wir auch zusammenarbeiten. Und dieses Gemeinsame ist ja genau das, was wiederum helfen kann, wenn wir so viel bei der Arbeit zu tun haben mit so wenig Kollegen.
Absolut. Da bist du ja auch wunderbar wieder in der Überleitung. Perfekt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Wie sehen dann deine typischen Workshops aus? Machst du da irgendeine Übung zu oder erklärst du da doch einfach, was Sarkasmus, Empathie und Humor ist? Was ist so das Besondere daran?
Also in den Workshops ist es so, die sind sehr praktisch gestaltet, ohne dass wir wirkliche Rollenspiele in dem Sinne machen, sondern ich habe das mit Flipchart, das Thema quasi vorbereitet und die Flipcharts sind relativ leer. Also als Beispiel ist zum Beispiel eine Flipchart, da steht in großen Buchstaben das Wort Humor dran. Und die Aufgabe ist, zu assoziieren, was verbindet ihr damit. Und dann kommt es, als jemand sagt zum Beispiel leicht, dann nehme ich das H von Humor und schreibe Leichtigkeit da rein. Jemand sagt Lachen, nehme ich das L von Leichtigkeit und schreibe Lachen dazu. Und dann kommen wir zu den ganz vielen Punkten, die damit in Verbindung gebracht werden. Also mit Respekt, mit Empathie, mit, also ja, Humor kann ja auch manchmal entspannen, angespannte Situationen. Humor braucht auch Mut, wenn wir manchmal den Mut auch haben, Situationen, die wir sehen, auch offen anzusprechen. Der Mut ist auch dafür da, wenn ich mal zu lustig war, wenn ich die Grenze überschritten habe, auf jemanden zuzugehen, um Entschuldigung zu bitten. Sagen, du, das war gerade ein bisschen zu viel. Das war falsch, es war nicht angebracht. Es ist auch Ironie, Selbstironie. Habe ich die Kompetenz, über mich selber lachen zu können? Dafür brauche ich aber auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und auch ein Selbstverständnis von mir selber. Mit welchen Werten komme ich auch zur Arbeit? Also es ist viel, viel mehr als nur mal ein Witz und auch die eigene Zufriedenheit ist da sehr wertvoll. Mit welcher Haltung komme ich schon zur Arbeit? Komme ich wirklich gerne zur Arbeit? Ist es der Beruf, der mir wirklich liegt? Brauche ich vielleicht 2, 3, 4 Stationen, um mein Place to be zu finden. Also ich persönlich kann nicht sagen, ich brauchte 2 Berufe und 3 Stationen, um die Station für mich zu finden, wo ich auch ohne, dass es jetzt, wenn ich jetzt keine Seminare geben würde oder Vorträge halten würde, da wäre ich bis heute noch ein sehr zufriedener Krankenpfleger, nicht? Weil wir von den 40 Kollegen, die da auf dem Dienstplan standen mit 35, hat das unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja.
Und die Leitung, die Stationsleitung, elementar, damit die Zufriedenheit eben auch da sein kann.
Aber Matthias, ich habe ja bestimmt da noch viele immer im Kopf, ach, der ist ja witzig. Bestimmt kriegst du da noch oft zu hören, erzähl mal einen Witz.
Ja, erzähl mal einen Witz. Oder auch wenn du mal nicht so witzig oder mal ganz normal, nur mal konzentriert über Stationen geht. Mensch, ist was mit dir? Du guckst heute so ernst. Das ist auch so das Nächste, genau. Also Übungen, du hast mal nach einer Übung gefragt. Eine Übung hätte ich vielleicht noch, was man vielleicht üben kann, die eigene Situation mal ein bisschen zu verlassen. Und das heißt die Ein-Wort-Übung. Dafür braucht man 3 Menschen, eine Moderatorin, einen Moderator und 2 andere. Und der Moderator ist als Beispiel jetzt einmal Eheberater oder Eheberaterin. So. Und ne, wenn Liane jetzt Eheberaterin ist und dann würde jetzt ein Kollege und ich würden da stehen und die würde sagen, Mensch, hallo Alex, hallo Matthias, schön, dass ihr da seid. Was führt euch zu mir? Und Alex und ich dürften nur mit einem Wort antworten.
Mhm. So.
Er würde sagen, ich bin heute hier, weil mein Partner glaubt, dass wir bieten uns den Ball quasi Ping-Pong-mäßig zu.
Okay. Ja.
Das Herausfordernde dabei ist bei dieser Übung, dass ich mich darauf einlasse, was vom anderen kommt. Ich habe ja meinen Satz schon im Kopf, der weitergeht, aber Liane und ich, wir kennen uns jetzt, wir haben uns zweimal gesehen, richtig kennen tun wir uns nicht. Dein Satz würde anders weitergehen als meiner. Also die Herausforderung ist, loszulassen von der eigenen Vorstellung und sich aber etwas Neues einzulassen. Und obwohl es nur ein ganz einfaches kleines Spiel ist, den wenigsten wirklich auf Anhieb, ja, der Transfer zur Arbeit ist nämlich, komm mal zur Arbeit und dir sagt, du, Station 3 hat angerufen, wir brauchen heute jemanden, der vormittags für 4 Stunden mal ausfällt. Wer von euch würde gehen?
Keiner.
Da werden Lose gebastelt. Wer für 4 Stunden auf die 3 geht. Ich kenne da ja keinen. Ich kenne die Patienten nicht. Ich weiß gar nicht, was in den Schränken ist. Lass dich einfach mal darauf auf etwas Neues einmal ein. Also diese Übung ist im Grunde sehr simpel und dennoch im Alltag gar nicht so einfach.
Aber sie kann dann auch witzig sein, wenn man dich so ergänzt und ist ja Improvisation, so ein bisschen auch fast aus dem Theater.
Ja. Ja, genau. Ein bisschen Impro-Theater, genau. Und das sind einfach Übungen, die kein bloß stellen und auch die Bereitschaft, auch mal einen Fehler zu machen. Und dann lachst du auch, wenn man sagt, du schon krumm und schief, es geht gar nicht um perfekt. Der Killer von Humor ist perfekt zu sein. So.
Oh ja,
alles,
das stimmt.
Alles gestochen scharf und alles richtig zu machen. War früher mein Ansatz im Seminar. Völlig, und das ist, hat sich alles gewandelt eben auch. Ne? Ja.
Gut, letzte Interviewfrage, bevor wir zum Fachwissen kommen. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft der Pflege, was würdest du dir wünschen?
Dass wir zusammenarbeiten.
Oh.
Dass wir uns alle als Team verstehen, dass keiner glaubt, er ist wichtiger, dass wir diesen Gedanken im Blick haben, dass wir füreinander eben auch da sind, dass wir jemandem helfen, wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind, dass wenn ich jemanden mal frage, du, kann ich dir noch was helfen? Ich nicht die Antwort hören möchte, mir ist nicht nett zu helfen. Du, das war einfach nur freundlich gemeint, dass wir es im Blick haben, dass wir nur zusammen das alles schaffen werden und dass niemand Abstand wichtiger ist als der andere. Ohne Auszubildende wird das ganze System nicht funktionieren. Ohne Menschen, die in lehrenden Tätigkeiten sind, wie bei dir, würde es nicht funktionieren. Die Seminare, Vorträge halten, wie ich, würde es nicht gehen. Aber ein Seminar ohne Teilnehmende wird es auch nicht gehen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Und es ist auch in der Klinik nur ganz simpel, würde keine OP funktionieren ohne Reinigungspersonal. Nur mal so. Und niemand ist wichtiger als der andere oder ist mehr wert, weil der mehr Titel vor dem Namen hat oder ein größeres Auto fährt oder was will ich wie was. Also dieser Zusammenhalt ist für mich der Schlüssel, um auch den Belastungen besser zu begegnen. Wie in einer Partnerschaft, wie in einem Team, das triffst du überall wieder.
Das stimmt. Das macht ja auch die Menschlichkeit und die Zwischenmenschlichkeit aus. Ja,
auch diesen Beruf, ne?
Kommen wir zum Fachwissen.
Das Fachwissen.
Also, ich darf jetzt die Pflegepädagoge machen und dir ein bisschen was vorlesen. Kennst du ja aber auch schon. Die Definition von Humor. Humor ist die Fähigkeit, Situationen, Menschen oder sich selbst auf eine heitere, oft überraschende Weise zu betrachten. Er kann sprachlich, mimisch, gestisch oder situativ sein und dient oft der Entlastung, Verbindung oder Kritik. Das meint diese sarkastische oder mal was kritischere Ritt. Auf Missstände kann man ja auch mit Humor hinweisen und man kennt ja auch Pantomime, also er kann auch ohne Worte sein. Es gibt ja verschiedene Arten, Humor zu äußern. Also im Prinzip sagt die Definition, dass er sozusagen überraschend oft auch durchaus sein kann. Kennzeichen von Humor ist halt oft, dass dieses Unerwartete ist und bricht mit Erwartungen und Normen. Er ambivalent sein kann, also gleichzeitig ernst und lustig. Er immer eine soziale Form ist, da kommen wir zu dem Miteinander. Entsteht auch oft miteinander und es gibt Menschen, die teilen den gleichen Humor und andere teilen einen anderen Humor. Und kreativ, also Humor ist Kreativität pur. Er spielt halt mit Sprache, mit Bildern, mit Wortlauten hintereinander, mit Bedeutungen, erzählt eine Geschichte und er ist natürlich eine Emotionalität, weil er löst Lachen aus, Erleichterung oder Nähe und somit wird er auch anders im Gehirn abgespeichert. Emotionen wie Angst oder Freude oder Lachen werden tiefer abgespeichert ins Gehirn. Man lernt ja natürlich auch mit Spaß zum Beispiel eher als mit Prüfungsangst. Also positive Gefühle machen einen nachhaltigeren Erinnerungseffekt. Weiß man auch bei dem Umgang mit Demenzpatienten zum Beispiel. Was macht für dich denn die Kennzeichen von Humor aus?
Also all das zum einen, was du getrieben hast, das hört sich jetzt so einfach an, das macht das Leben im Grunde leichter. Mhm. Und das Kennzeichen für mich ist im Grunde auch, dass es auch dann funktionieren kann, wenn, du hast den Punkt Kreativität angesprochen, wenn ich selber mir diese Offenheit eben auch bewahre. Und ich kann dann offen, also andersrum, wenn ich mich ärgere, in diesem Distress drin bin, also in einer Überforderung drin bin, dann bin ich nicht kreativ. Dann habe ich Scheuklappen auf. Dann gucke ich nicht nach links und rechts, dann sehe ich auch manchmal nur das Problem und sehe auch nichts anderes. Und deswegen ist für mich eben der Gedanke, ich möchte mir das eben als Haltung bewahren, dass ich zum Beispiel auch sehr darauf achte, welche Haltung komme ich auch schon zur Arbeit. Und da habe ich mir selber früher ein Bein gestellt, weil ich ganz oft, vielleicht kennen das auch einige von den Zuhörern, in den Dienstplan geguckt habe, nicht nur wie viele da sind, sondern ich habe auch geguckt, wer da ist. Und es gab auch Momente, wo ich dachte habe, oh mein Gott, warum denn mit denen und denen? Mit einer Thorsten und einer Sabine oder einem Rolf und einer Gabi oder nennen sie, wie du willst, heißen ja überall anders. Und allein der Name im Dienstplan hat dafür gesorgt, welche Haltung ich nächsten Tag zur Arbeit gehe. Und da möchte ich eben auch nochmal diese Leichtigkeit, ich bin für mich eben selber auch verantwortlich für mein Tun, für mein Handeln, für meine Emotionen. Und da möchte ich mir das eben bewahren. Es geht nicht darum, alles zu belächeln. Da möchte ich bitte das einmal, dass es deutlich wird. Es geht nicht darum, wenn ich morgens zur Arbeit komme und 3 Krankmeldungen da habe, dass ich das witzig finden muss. Nee, es geht auch darum Resilienz, auch um Akzeptanz. Ich kann die Situation nicht ändern. Ich muss sie nicht super finden, aber ich muss nach einer Lösung suchen. Und ich muss nach vielen Lösungen suchen, wenn 3 Leute fehlen morgens, wo eigentlich 6 hingehören oder wenn 2 fehlen, wo 5 hingehören. Das ist eine tägliche Aufgabe für einen selber, aber ich bin eben auch für mich verantwortlich. Und ansonsten hast du all das beschrieben, was die Aufgabe
Literatur auch so hergibt. Genau.
Ja, ganz genau.
Das hast du das richtige Stichwort gesagt, die Aufgaben.
Die Aufgaben.
Also Humor hat ja auch so eine Aufgabe, evolutionsbedingt hat uns die gute Biologie den ja nicht umsonst gegeben. Er ist auch so ein bisschen sozialer Kitt sozusagen. In einer guten zwischenmenschlichen Beziehung macht er viel mit der Nähe zwischen zwei Menschen. Also die Aufgabe von Humor in der Pflege ist ja, die emotionale Entlastung zu schaffen, zwischenmenschliche Nähe zu fördern, gemeinsam Lachen macht. Also immer, wenn ich irgendjemanden noch kennengelernt habe, wenn ich mit dem das erste Mal zusammen gelacht habe, ist das Eis gebrochen. Also es hilft, schwierigen Situationen, wie du gerade auch gesagt hast, Leichtigkeit zu geben oder die zu verbessern. Und es ist immer dieser Balanceakt, ohne die Ernsthaftigkeit bei der Arbeit zu verlieren. Also es gibt da Chancen und Grenzen, die gehören auch zu der Aufgabe von Humor dazu. Eine Chance ist der Stressabbau, also die Förderung von Entspannung und Resilienz, die Beziehungsförderung, also Stärkung von Teamgeist oder Pflegeempfängerinnenbeziehung zur Pflegefachkraftbeziehung, also die Empathie zwischen denen, denen ich behandle. Die kommunikative Kompetenz, also wenn ich natürlich kommunikativ bewanderter bin, kann ich vielleicht auch leichter Wortspiele erfinden. Also es erleichtert auch schwierigere Gespräche, fördert die Kreativität, öffnet zu neuem Denken und neuen Ideen und ist gesundheitsfördernd, weil nachgewiesen in Studien, es hat positive Effekte auf die Psyche und Immunsystem, es werden Stresshormone abgebaut beim Lachen. Grenzen. Da sind wir Sarkasmus und Lästern und Missverständnisse. Also eine Grenze sind ja auch Missverständnisse. Dass jemand anders sich angegriffen fühlen kann, was für den einen lustig ist, ist für den anderen verletzend. Kann ausgrenzen, kann nicht diversitätssensibel sein, kann Hierarchie und Macht auslösen. Ich bin höher als du, ich erniedrige dich. Humor kann also manipulieren. Auch die kulturellen Unterschiede, wenn jemand die deutsche Sprache nicht ganz mächtig ist, vielleicht versteht er den Witz ja dann auch gar nicht. Oder englischer Humor kann durchaus anders sein als deutscher. Zum Beispiel auch kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern und Kontexten. Und Zynismus, Sarkasmus, also kann auch eine Abwehr sein, kann ins Kohlhaut gehen. Also dieses abwertende, zynische kann auch ganz schön eine negative Haltung darstellen. Siehst du das auch so? Hast du auch Grenzen und Chancen?
Ja, also ich sehe bei den Chancen noch bei dem Punkt, was du nanntest, das Kommunikative. Dafür muss ich erst einmal kommunizieren. Also je mehr ich überhaupt rede, je größer mein aktiver Wortschatz ist, desto eher komme ich auch in das Gespräch eben rein. Also ich habe einen Freund von mir, dem schicke ich manchmal per WhatsApp eine Nachricht und die ist irgendwie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, sowas wie 8 Zeilen lang, ja, viele Worte und ne, was wir so, wenn wir uns also treffen, was wir vorhaben. Und seine Antwort ist ein Emoji, Daumen hoch und ein Emoji, zwei Bierkrüge knallen ineinander. So, das ist die Antwort auf eine 8-zeilige WhatsApp-Nachricht. Das heißt, die Sprachvielfalt kommt dann, wenn wir Sprache auch nutzen und benutzen. In der heutigen Zeit wird manchmal mit Abkürzungen, wird gar nicht in ganzen Sätzen gesprochen. Daher ist es auch ist es wichtig, diesen Mut sich zu bewahren, in so ein Gespräch auch reinzugehen. Und Humor kann ich eben dann auch sehen, wenn ich mir die Offenheit bewahre. Und auch den Blick durch die Gegend, glaube ich, was finde ich eigentlich komisch? Und was auch eine Grenze noch so wäre, das wäre auch noch, du hast es die verschiedenen Kulturen angesprochen, auch Generationsunterschiede. Also mein Sohn ist 24, der lacht über andere Sachen wie ich mit 53. Und wenn man jetzt und das nicht ich hier aufgewachsen ist in diesem Land, dann lacht man auch über andere Sachen. Und jeder, das ist gar nicht wichtig, wo man herkommt. Wichtig, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dass diese Diversität eher Vielfalt bedeutet als Unterschied. Dass niemand ist jetzt schlauer oder besser, weil er irgendetwas anderes witziger findet, wenn man jetzt Monty Python witzig findet, so wie ich zum Beispiel. Da denken einige von deinen Auszubildenden, wer ist denn Monty Python?
Genau.
Nie gesehen, nie gehört. Kommt aus England, aus den 80ern. Weißt du, da waren, das ist normal, dass Generationen auch unterschiedlich sein kann. Genau. Und Zynismus ist eben für mich der Punkt, wenn Sarkasmus, was für manche auch ein tolles Ventil ist, ja, ohne Empathie genutzt wird. Ich habe noch ein kleines sarkastisches Beispiel. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, da meinte jemand, Herr Prehm, das fand ich soweit ganz gut. Eins fand ich unglücklich. Sie meinten gerade eben, sie hätten einen Patienten verlegt. Ja, und wo ist das Problem? Ja, sagt er, das finde ich jetzt unglücklich formuliert. Wissen Sie, Herr Prehm, was Sie verlegen, das finden Sie auch nicht wieder. Und da habe ich gesagt, das ist ja auch der Sinn der Sache.
Ja, ja.
Das hat er jetzt nicht verstanden.
Das kann man nur verstehen, wenn man auf einer Station gearbeitet hat.
So, wenn man wirklich Deutsch als Muttersprache hat, wenn man auch aus dem Bereich kommt, dann finden das viele Leute witzig und das ist auch norm und so. Und da muss ich eben gucken, was ist mein Gegenüber? Wenn einige Pflegeempfänger auch emotional oder auch kognitiv ganz woanders sind, da kann Humor trotzdem, das kann so vielseitig sein. Das kann auch nur, dass ich erstmal Gemeinsamkeiten fördere, dass ich schaue, Mensch, wer sind die Menschen auf den Bildern, auf dem Nachbarn, wer hat das Bild gemalt? Und das war meine Enkelin. Mensch, wer heißt sie denn? Ach, die heißt Liane. Das gibt's ja gar nicht. Ich kenne eine Lehrerin, die heißt auch Liane. Dass man Gemeinsamkeiten fördert, dass man von sich eine gewisse Offenheit, ja auch von sich etwas weiß. Vom Rhein, der Fernseher läuft, ein Fußballspiel läuft. Also kann ich den Bezug haben, Mensch, was ist denn Ihr Lieblingsverein? Was ist mein Lieblingsverein? Wenn man das nicht hat, dann kann man über Musik ganz viel machen. Das läuft gerade im Radio. Finden Sie das auch gut? Was für ich für Musik? Und man lernt sich gegenseitig kennen. Also es geht um Kennenlernen. Es geht um Diversität als Chance auch zu nutzen. Und eine Grenze ist eben auch, gerade wenn diese, das sind mal Missverständnisse angesprochen. Und ich finde es sehr wichtig, eine Haltung zu haben. Nicht, da hast du mich falsch verstanden, sondern wir haben uns falsch verstanden. Da gehören immer zwei zu, wenn so ein Gespräch mal in der falsche Richtung geht. Das finde ich noch so wichtig.
Absolut. Gerade diese Missverständnisse ist ja auch wirklich immer schwierig.
Ja, und das hast du auch noch irgendwo geschrieben, aber die Dosis ist auch wichtig. Die Dosis ist für mich eine Grenze, ein Podcast über Humor und ich erzähle gar keine Witze. Ich weiß, Witze, ja, das ist für mich auch so ein Punkt. Ja, mal kann ein Witz richtig witzig sein, aber...
Die Dosis macht das Gift, hattest du gerade wunderbar gesagt. Da fällt mir auch so ein Witz ein, den hat mir mein Partner gestern erzählt. Der ging so, ich habe einen Fuchs auf dem Weg zur Arbeit gesehen. Woher weißt du, dass der Fuchs auf dem Weg zur Arbeit war? Der ist halt dann auch je nachdem, wie man den Humor mag. Der eine findet total witzig, der nächste denkt sich, den verstehe ich nicht. Mhm. Das ist dann auch immer die Dosis machst. Da gibt's ja auch diese so bekannte, wenn du dann sehr viele Witze hintereinander erzählst oder so Flachwitze hintereinander erzählst, irgendwann ist einer dabei, den man witzig findet oder waren dann halt ganz viele hintereinander und da muss man halt irgendwann lachen. Das ist auch so eine Flachwitze-Challenge, die man machen kann.
Ja. Die ganze Chuck Norris Witze, die ganzen deine Mutter Witze.
Genau, oder Fritzchen-Witze.
Ja, so Klein Erna, meine Eltern sind mit Klein Erna Witzen groß geworden. Einige aus deiner Klasse werden das nicht kennen. Deine Mutter Witze wird jemand, der nicht aus Deutschland kommt, nicht witzig finden. Ja. So etwas. Je nachdem, wie der Kontext denn auch ist, der persönliche Hintergrund auch ist. Ja, als meine Mutter starb vor 16 Jahren, war mir gar nicht nach deiner Mutter Witzen, weil es ein ganz anderer Kontext dann war. So mit einem. Da habe ich viel zu persönlich genommen. Das war nicht das Lockere, das Leichte. Und da kommen wir wieder zum Thema Empathie. Zu merken, wer ist dafür affin, mit wem passt das rein? Und wenn man mit Älteren zusammen ist, glaube ich, mit Patientinnen zum Beispiel, dann kann man eher vielleicht über Musik und über Gemeinsamkeiten eine Ebene schaffen, um da vielleicht ein bisschen Entspannung reinzukriegen. Und du hast was ganz Wichtiges bei dem Punkt Aufgaben eben genannt. Der letzte Satz davon, ohne dabei die Ernsthaftigkeit der Arbeit zu verlieren.
Ja.
Erst die gute Arbeit, dann die gute Laune. Andauernd alles irgendwie mit Witze überschreiben und aber selber schlechte Arbeit und Fehler machen, das passt für mich einfach nicht zusammen.
Das stimmt. Ich würde das mal so ein bisschen komprimieren in das Wichtigste. Also was haben wir jetzt hier gerade so an Fachwissen besprochen?
Das Wichtigste.
Das Wichtigste ist, dass es theoretisches Wissen zum Thema Humor gibt, von Chancen bis Grenzen bis der Definition. Aber ganz kurz gesagt ist es so, Humor ist eine psychische Ressource, die hilft, Stress zu bewältigen, Beziehungen zu stärken und schwierige Situationen emotional zu entlasten. Besonders in belastenden Berufen wie der Pflege hilft sie, Resilienz aufzubauen. Also ein wichtiger Faktor, deswegen auch Ausbildungsinhalt. Halt in der neuen Fachkraftausbildung. War früher ja gar nicht Thema. Also in meiner Krankenschwesterausbildung hat da nie jemand was zu gesagt.
Nein, ganz genau. Meine Frau ist Krankenschwester, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Mein Sohn hat vor 2 Jahren das Examen zum Pflegefachmann gemacht. Das hat sich alles auch gewandelt, auch weiterentwickelt, finde ich auch ganz gut. Und soziale Kompetenzen, glaube ich, sind in der Pflegefachfrau-Fachmann-Ausbildung, glaube ich, noch mehr gefragt, ja.
Das Fallbeispiel.
Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht. Machen wir immer. Weil Fallbeispiele kommen Schülern und Auszubildenden aus den Ohren raus. Die gibt's ja ganz, ganz viel in der neuen Pflegefachkraftausbildung. Und da habe ich immer ein KI-Bild mit dabei, was man dann auf Instagram lesen und sehen kann. Also das Skript und Fachwissen dazu kann man auch auf dem Instagram-Kanal passend zur Veröffentlichung der Folge nachgucken. Aber auch das Bild, was wir uns jetzt angucken. Magst du mal beschreiben, was du da siehst auf dem Bild?
Ja, also ich sehe zwei Arbeitskollegen, die gleichen Arbeitssachen anhaben und die, ja, das sind zwei Frauen und die sind eng miteinander. Die eine umarmt die andere und hinten hat die Hände auf den Schultern und sie lachen. Sie sind entspannt, sie sind freundlich, sie lassen also auch körperliche Nähe zu. Es ist ja auch, Humor ist ja auch eine Nähe, die da geschafft werden kann. Und wenn du schon mal gemeinsam gelacht hast, dann ist es auch in Ordnung, jemand die Hand auf den Schultern hat und die findet entspannt, die haben die Köpfe zusammen, die eine macht noch das Peace-Zeichen mit den Händen. Die sind vielleicht altersmäßig, ich würde sagen, vielleicht so 5-8 Jahre auseinander. Das wäre so mein Eindruck, den ich jetzt von hier so habe. Das ist also auch ganz, ja, die genießen es, zusammen zu arbeiten. Ich glaube, auch dann kann die Arbeit an sich neben der fachlichen Kompetenz auch noch etwas leichter empfunden werden. Das ist so der Gedanke dabei. Ja, das strahlen die beiden aus. Sie strahlen Zufriedenheit aus, sie arbeiten gerne zusammen. Das ist so das, was ich hier sehe.
Ja, als Pflegepädagogin würde ich noch sagen, Haare zusammen, weil die Haare, die langen Haare offen sind. Ansonsten sieht es ziemlich perfekt aus.
Das stimmt, da unten kommen sehr lange Haare. Da unten kommen mir die Haare. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Lange Haare.
Also, ich löse mal auf. Das eine ist Britta, 48 Jahre, ist vorne, die also etwas weiter vorne steht. Und Susanne, 28 Jahre, also auch schon 10 Jahre so ein bisschen auseinander. 20 Jahre.
Und nicht 8 Jahre, Matthias. Aber ich ist mir auch gut
gehalten. Ja, aber gut gehalten. Also, wenn man so lächelt und so und diese Foto, ja, muss man ja nicht zwingend dann die Falten oder irgendwas sehen, wie alt man dann wirklich ist. Also und die haben aber trotz des Altersunterschieds viel Spaß zusammen im Dienst. Ja. Ich lese jetzt mal ein Fallbeispiel vor. Britta, 48 Jahre, Susanne, 28 Jahre, starten ihren Spätdienst wie immer mit einem lockeren Spruch. Na, wer bringt heute die Schokolade mit, war die Frage. Im Aufenthaltsraum lachen sie gemeinsam über ein Missgeschick vom Vortag. Ein umgekipptes Tablett, das wie ein Kunstwerk auf dem Boden landete. Beim Waschen von Herrn Lehmann, einem humorvollen Pflegeempfänger, sagte Britta augenzwinkernd, sie haben heute wieder ihre Elvis-Frisur, woraufhin er grinst und nur ohne Hüftschwung antwortet. Die Stimmung ist leicht, das Team funktioniert. Beim Verteilen des Abendessens machen sie ein kleines Ratespiel. Wer erkennt das Menü blind und lachen über Susannes Trefferquote? Doch später, als sie sich über die Kolleginnen aus dem Frühdienst lustig machen, die hat wieder mehr gequatscht als gearbeitet, kippt die Stimmung. Herr Lehmann hört es und sagt leise, das ist nicht nett. Britta merkt sofort, dass der Humor hier zur Lästerei wurde. Sie entschuldigt sich und wechselt das Thema. Am Ende des Dienstes sitzen sie noch zusammen, trinken Kaffee und sagen, Humor ist wie Kaffee. Gut dosiert, sonst wird er bitter oder sonst wird's bitter. Der Tag endet mit einem Lächeln.
Die Analyse.
Was sagst du zu dem Fallbeispiel? Wie würdest du es analysieren? Realistisch?
Also erstmal ist es schön, dass die mit einem lockeren Bruch den Tag anfangen. Das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr gut. Bei dem Satz zu dem Pflegeempfänger, dafür braucht man auch ein gewisses Vorwissen. Ja. Das heißt Elvis-Frisur.
Ja.
Das ist eben diese eine tolle. Dafür muss man Elvis Presley kennen. Wer war Elvis Presley? Wir kennen ihn. Jemand, der 20 Jahre alt ist, hat ihn bei Instagram, bei TikTok, hat sehr wenig Elvis Presley-Videos gesehen, muss man sagen. Und wieso hat er der Hüpfschwung eine Bedeutung. Das ist, weil Herr Lehmann wahrscheinlich Elvis vielleicht sogar nochmal live gesehen hat. Ja, das ist aber auch da. Und ob die Susanne mit 28, die hat auch schon sehr lange keine Elvis-Sachen mehr gesehen. Vielleicht kennt sie es aber. Also das, was ich sagen möchte, man braucht eben diese Gemeinsamkeit und das gemeinsame Wissen, über was man dann lacht. Und wenn Herr Lehmann das gesagt hätte und keine von den beiden das lustig findet, liegt es vielleicht nur daran, dass die anderen beiden Elvis und sein Hüpfschwung und seine Elvis-Holle, seine Haare gar nicht kennen. Wobei jemand, der nicht aus Deutschland kommt, das Wort Elvis-Holle auch gar nicht kennt. Also ist es bitte zu beachten, warum lacht der eine mehr, der andere weniger? Hat der andere das einfach nur diesen Hintergrund nicht? Genau. Und es ist schön zu assoziieren, Abendessen, das Abendessen als Menü zu bezeichnen, ist auch schon ein Witz an sich.
Beim Krankenhausessen durchaus. Jeder, der mal Krankenhaus essen musste, ja.
Genau. Und dann ein kleines Spiel daraus zu machen, das Menü blind zu erkennen, prima, genau. Und dann kommt eben der Punkt, dass man eben über jemanden redet, der gar nicht im Raum ist. Und dann, finde ich, passiert ja was Wichtiges. Der Patient kriegt es auch noch mit, hat auch viel Mut, sogar noch seine Empfindung zu sagen, dass er das sagt, dass das nicht nett ist, ist ganz wichtig. Manche denken es nur und sagen es vielleicht dem Bettnachbarn, sagen es dem Besuch, der vorbeikommt, und es wird wieder übereinander geredet, nicht miteinander. Und jetzt passiert was ganz entscheidend. Britta merkt es, dass dieser Humor zur Lästerei wurde, und dann kommt das Wichtigste, was uns allen hilft, aus solchen Situationen rauszukommen. Selbstreflexion. Sie hat die Größe, sie hat den Mut, um Entschuldigung zu bitten, sich selber einmal zu hinterfragen, wie würde ich mich fühlen, wenn über mich geredet wird, wenn ich nicht dabei bin. Und wenn man das einmal offengelegt hat, okay, das war jetzt nicht in Ordnung von mir, ich lasse das in Zukunft nach, das ist für mich der Schlüsselmoment. Und wenn ich der Nächste, was folgt danach? Ich brauche mich dreimal in der Woche mich daneben benehmen, mich davor dreimal zu entschuldigen und nächste Woche wieder dreimal das Gleiche machen. Das heißt, ich entschuldige mich über mein Verhalten, denke darüber nach und versuche es in Zukunft nicht nochmal dazu kommen zu lassen. Also etwas daraus zu lernen. Wenn etwas lustig gemeint ist, eben ist es eben nicht witzig, über jemanden zu lachen, sondern dass ich dann den Mut habe, mit demjenigen direkt das zu klären. Und der letzte Satz, die Kernaussage, das finde ich eben auch sehr wichtig, dass die Dosis eben entscheidend ist, dass wir weiterhin miteinander und nicht die ganze Zeit übereinander. Dass wir nicht lachen und ein Fallblatt nach dem anderen runterschmeißen und Patienten vielleicht noch mit nassen Haaren im Bett liegen lassen. Das Fenster ist auf, die Tür ist auf und das Bett ist weiterhin in 1,50 Meter Höhe stehen, nicht? Und der Patient will dann aufstehen und das war ja alles so lustig und dann hat man die ganzen negativen Folgen davon. Also finde ich ein sehr schönes Beispiel, wo sehr viel rauszulesen ist, wo eben auch Kernkompetenzen angesprochen werden. Selbstreflexion, das ist eben der Punkt, genau. Und das Miteinanderlachen und die Offenheit, etwas anzusprechen, wenn ich etwas nicht gut finde, dass Herr Lehmann das sagt und nicht nur denkt. Und das ist das, was ganz häufig im Alltag passiert. Wir denken über andere etwas, was uns nicht gut findet, aber wir haben manchmal nicht den Mut, es mit demjenigen zu klären, es anzusprechen. Und da ist der Punkt, dass man eben auch da über Ehrlichkeit, über Empathie, auch wieder in der Kombi, auf jemanden zugeht und sagt, du, wegen gestern in den Dienst, ich möchte noch einmal kurz mit dir darüber reden. Das und das fand ich echt gut und das war für mich fehl am Platze.
Absolut. Gerade auch diese wirklich zu sagen, hier ist meine Grenze, fand ich jetzt nicht witzig. Diese Lästereien, der Sarkasmus und aber auch gerade diese Beziehungsebene. Humor gemeinsam muss eine Gemeinsamkeit bedeuten und schafft ja dann auch eine Gemeinsamkeit. Nur dann kann man ja auch gemeinsam lachen. Ja. Also schafft ja dann auch eine Beziehungsebene. Genau, kann aber auch ziemlich schnell eine Beziehungsebene zerstören, wenn man jemanden verletzt. Ja, also genau. In beide Richtungen.
Es zerstört dann, wenn im Nachgang nicht noch einmal das angesprochen und das besprochen wird und auch da deutlich gemacht wird, du, das fand ich gerade, die Bemerkung fand ich sehr überflüssig von dir. Und ich möchte mit dir noch einmal darüber reden. Und wenn beide eben diese Offenheit haben, aufeinander zuzugehen, dann kann es wieder gut werden. So, aber auch nur, wenn beide es möchten.
Absolut.
Die Kompetenzbereiche.
Wir haben in der neuen Pflegefachkraftausbildung die Kompetenzbereiche. Das bedeutet, diese 5 Kompetenzbereiche gliedern so ein bisschen auch die Abschlussprüfung und gliedern auch so ein bisschen das Wissen, was man in der Pflegefachkraftausbildung erlangen soll. Ich würde mal das Fallbeispiel dahingehend sortieren ein bisschen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Im Kompetenzbereich 1 geht es um den Pflegeprozess und die Pflegediagnosen. Hier haben wir ja nur Herrn Lehmann drin als Pflegeempfänger. Ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwelche Pflegediagnosen zu finden, weil es stand ja gar nicht drin, was der eigentlich hat. Aber wir haben einen empathischen Umgang und eine Förderung der psychosozialen Gesundheit mit der humorvollen Kommunikation mit Herrn Lehmann. Also müssen wir ja vielleicht auch irgendwie schon Biografiearbeit gemacht haben, dass wir wissen, dass er Elvis gut findet und ihn vielleicht gehört hat und weiß, wer er ist und das auch toll findet. Und wir beobachten die emotionale Reaktion und haben hier dieses Negativbeispiel ja auch noch mit drin. Wir haben ja einmal einen positiven Humor und gleichzeitig negativen Humor drin mit dem verletzenderen, lästernden Humor mit dabei.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Im Kompetenzbereich 2 der Kommunikation und Beratung ist dieser gezielte Einsatz von Humor in der Beziehungsgestaltung. Man muss ja immer in der Beziehung gucken, dass wir das gemeinsam haben und gemeinsam diese Humorschiene finden und gemeinsam über etwas lachen können, also eine Gemeinsamkeit haben. Dafür brauche ich Kommunikationstechniken wie aktive Zuhören, Paraphrasieren, Nachfragen, Anamnesegespräche, Biografiearbeit, Reflexion auch ganz wichtig, hast du ja gerade gerade erwähnt, über die Wirkung von Sprache, über die Grenzen zwischen Spaß und zu tief gehen und zu verletzend sein. Also diese Reflexion ist ja hier auch ganz wichtig.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3 bedeutet immer so intra- und interprofessionelles Arbeiten. Also zum einen sagt man ja auch, wie arbeiten wir im Pflegeteam, so wie arbeiten wir mit anderen Berufen zusammen. Und die Teamharmonie kann durch gemeinsame Rituale, also die beiden Damen haben ja zusammen ein Ritual. Wer bringt die Schokolade mit zum Dienst, war ja das Ritual am Anfang des Fallbeispiels. Und das schafft ihre gemeinsame Teamatmosphäre, kann aber auch ein Risiko und Spannung zu abwertenden Kommentaren einer anderen Kollegin aus dem anderen Dienst oder wenn die beiden nicht zusammen Dienst haben und man hat plötzlich mit einer anderen Kollegin oder Kollegen, bringen sie dann auch Schokolade mit, also grenzen sie dann andere Kollegen aus, also kann auch zu Spannungen führen und dann auch gut Teamsitzungen zu haben und zum Beispiel bei einer Teamsitzung für alle Schokolade mitzubringen, ist auch eine Möglichkeit. Wie hast du das so erlebt in Teams mit dem Rumor zusammen?
Gerade bei dem Punkt interprofessionelles Arbeiten ist es genau das, was eben auf Intensivstationen unglaublich erleichtert hat. Und auch gerade nochmal der Punkt, dass jede Profession quasi auch seine eigene Bedeutung und Stellenwert eben auch hat und dass das alles gleichstellt, nebeneinander eben ist. Und je interprofessioneller, desto mehr muss auch kommuniziert werden.
Genau.
Ich habe das bei Visiten erlebt, wo dann völlig gleichberechtigt die Physiotherapie, die Seelsorge und die Kollegen aus der Pflege mit einbezogen wurden in die Visite, wie die Chirurgen und die Anästhesisten und alle konnten ihren Beitrag eben leisten. Und auf dieser Basis, dass wir eben miteinander reden, uns ernst nehmen, wächst so eine Teamharmonie. Und wenn dann eben ein Ritual auch von allen gelebt wird und nicht immer nur, ich hoffe, dass der andere Schokolade mitbringt, sondern ich bringe selber auch mich mit ein. Was trage ich denn dazu bei, dass es zwischen den Professionen gut wird? Also wenn ich mal einem Arzt einen Kaffee mitbringe, dann kann ich sagen, okay, und nächstes Mal ist er auch dran. Wenn er sagt, du Matthias, wo ist denn mein Kaffee heute? Ich stehe jetzt in der Maschine. Aber wo du schon mal auf dem Weg bist, mein Lieber, ich hätte gern meinen mit ein bisschen Milch. Das ist lieb, vielen Dank. Das kann man machen, ja, wenn man sich kennt und mag, aber auch wenn die, gerade bei den verschiedenen Professionen, dass wir uns auch als Fachperson auch präsentieren. Also auch in Haltung, in Aussprache, dass wir uns eben bei den Visiten zum Beispiel, gerade wo die Kompetenzen ja zusammenkommen, eben auch uns präsentieren als Fachpersonal. Und dann kommt auch Akzeptanz und dann kommt auch Teamharmonie. Und deswegen ist die gute Arbeit ja nochmal in den Vordergrund zu stellen und dann eben auch erst die gute Laune.
Ja. Sehr gut, weil du hast ja nicht nur ein Buch über Humor geschrieben, sondern auch ein Buch über Teamarbeit. Deswegen dachte ich, ich frage dich an der Stelle nochmal dazu.
Und Teamarbeit ist eben nicht, ihr kennt vielleicht eigentlich diesen Satz, Team toll, ein anderer macht. Das ist nämlich genau das Gegenteil von wirklicher Zusammenarbeit. Und die ganzen 200 Seiten, das ist, glaube ich, es werden knapp 200 Seiten in dem Buch werden. Das kommt nämlich im Dezember, Januar kommt das raus, 25, 26. Da geht es nicht darum, dass es nicht toll ist, wenn ein anderer meine Arbeit macht. Und es ist mir auch egal, ist, wer sie macht und vor allen Dingen auch, wie er sie macht. Und genau dieser Satz ist ja eigentlich das Gegenteil von Zusammenarbeiten. Und das ist ja für mich der Schlüssel für viele Herausforderungen, einfach diese Zusammenhalt und Zusammenarbeiten.
Wunderbar.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kommen wir zum Kompetenzbereich hier, Recht und Gesetze, also rechtliche Verordnung. Da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, zu Diskriminierung am Arbeitsplatz. Wir haben ja hier auch verschiedene Gesetze, die zum Beispiel das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, wer möchte, kann in die Folge gerne nochmal reinhören. Aber wir reden hier von Wahrung und Würde und Menschenwürde und Persönlichkeitsrechten, Datenschutz und so weiter. Also ich kann jetzt nicht über irgendwas reden und das zum Gag machen und vor allem immer wieder über bestimmte Sachen reden. Also ich muss die Persönlichkeitsrechte meiner Kollegen sowie meiner Pflegeempfänger beachten. Und ich sollte natürlich auch diskriminierende oder respektlose Verhalten im Team vermeiden. Und wenn mir etwas eine Grenze gegeben hat, also ich sage, das war jetzt nicht lustig, dann sollte ich das ansprechen und den Mut haben, da gemeinsam drüber zu reden und gemeinsam zu reflektieren, sich auch zu entschuldigen, wenn man sagt, man ist hier zu weit gegangen und den Konflikt zu lösen, statt es einfach zu verschweigen und miesgrämig nach Hause zu gehen.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich, Pflege, Wissenschaft und Ethik. Wir haben ja schon angeteasert, gibt Studien, die belegen, dass Humor hilft und Stress bewältigt. Pflegewissenschaftlich sagt man, es ist eine fundierte Ressource, braucht aber ethische Reflexion und wir brauchen respektvollen Umgang mit den Grenzen des Humors. Und es ist im Ethikkodex ja auch drin, dass wir entsprechend empathisch mit den Menschenrechten umgehen im ICN-Ethikkodex. Somit hätten wir die Kompetenzbereiche geschafft.
Als Zusatzwissen.
Ich habe noch ein bisschen Zusatzwissen mitgebracht. Wir haben verschiedene Theorien über den Humor. Einmal die Entlastungstheorie nach Freud. Also Humor dient als Ventil für psychische Spannungen und hilft, Stress und Angst abzubauen. Dann haben wir die Überlegenheitstheorie, die ist ja eher negativ, von Hoppes. Wir lachen, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Schadenfreude gehört da so ein bisschen mit rein. Wir lachen über Fehler und Missgeschicke. Dann gibt's noch eine dritte, die Inkongruenztheorie nach Kant oder Schopenhauer. Humor entsteht durch überraschende Widersprüche, also auch irgendwas passiert, jemand stolpert oder irgendwas lässt man fallen. War am Fallbeispiel ja auch mit diesem feingelassenen Tablett, was aussah wie ein Kunstwerk dann am Fußboden. Und so unerwartete Wendungen, wenn etwas passiert und oder nicht passiert ist, ist ja auch dann so ein bisschen diese Inkongruenz mit sich selber oder über sich selber lachen können. Diese Widersprüche. Die Theorien erklären, warum wir lachen, warum das helfen könnte. Und aber auch, dass es unterschiedliche Typen durchaus gibt, so wie der eine eher diese Form von Humor oder diesen Komiker mag und der andere eher einen anderen. Und dass Humor eine gezielte Kommunikation ist und in der Therapie und Pflege durchaus auch gezielt eingesetzt werden könnte. Dabei helfen diese Theorien. Besprichst du in deinen Seminaren auch Theorien oder machst du eher praktisch?
Also diese Theorien an sich werden ganz kurz angesprochen. Es geht eher in das Praktische, wie ist das denn im Alltag umsetzbar? Bei diesem Zusatzwissen, die auch noch sehr wichtig ist, Humor ist total individuell, was der eine lustig findet, das andere nicht. Wie ich es im Alltag für mich auch mal wirklich anwenden kann, hängt von meiner persönlichen Haltung und Einstellung und Verfassung auch ab im Seminar, aber die ich gerne mit diesem Blick von, wie voll ist mein persönlicher Akku. Wir alle achten auf den Akku von unserem Handy. Wir haben manchmal ein Ladekabel dabei, wenn wir länger oder unterwegs sind. Wir laden über Nacht auf. Wir gucken, wie lange kommt der Kollege über den Tag oder was habe ich heute vor. Gerne eben, worauf ich das Augenmerk lenken möchte, ist, achte auf deinen persönlichen Akku. Mhm. Und da ist die Einflussnahme eben riesengroß, was jeder da für sich eben auch tun kann, muss man sagen. Und diese Offenheit, etwas zu sehen, gerade bei dieser Inkongruenztheorie, wenn etwas Überraschendes passiert, das auch sehen können, das hilft mir, also der Gedanke ist, je öfter ich etwas tue, umso leichter fällt mir das auch. Also das ist ja, wenn man mal ein Interview mit einem Comedian, also Thorsten Sträter, gesehen hat, für den ist das völlig normal, unerwartete Wendungen in einem Gespräch hinzukriegen. Und für ihn ist das völlig alltäglich und dem fallen ganz viele Sachen ein. Olaf Schubert, wenn jemand von den Zuhörern dann LOL bei Amazon gesehen hat, dieses Laugh von Laughing, wie spontan und improvisiert eben auch Anke Engelke und Caroline Kebekus und Olaf Schubert und Thorsten Sträter reagieren können, weil es in Bastian Pastewka, weil es in dem Alltag bei denen so drin ist. Also quasi alles eine Übungssache. Das möchte ich ihm auch den Mut zu geben. Mit Menschen, mit denen es schon mal gut klappt, kann man schon mal sehr locker und entspannt sein. Und es ist eben auch ein Ausdruck von persönlicher Reife. Ironie verstehen Dreijährige nicht. Also wenn du zum Dreijährigen sagst, Mensch, du, draußen sind 2 Grad. Du brauchst keine Jacke, wenn du rausgehst. Dann gehen die raus und sagen, du brauchst keine Jacke. Ja. Aber ein 10-Jähriger wird denken so, oh, nicht lustig, Freddy, nicht lustig. So. Aber die mit 10 Jahren hat man das Spiel mit der Sprache so ein bisschen entdeckt. Da fangen Witze an, witzig zu werden. Die mit 12, 13, 14 schon wieder gar nicht witzig werden. Da möchte man auch mal chillen und runter vom Berg des Zorns kommen und das Leben chillen. Das ist auch alles ganz wichtig. Also Selbstironie wird auch erst, also ganz häufig eben auch erst im Erwachsenenalter wirklich umsetzbar, muss man sagen. Also Pubertät ist manchmal schwierig und danach, deswegen hängt Mut damit auch eben zusammen und es es sollen eben gerade in den Seminaren bei uns eben sehr umsetzbar für den Alltag eben. Also diese Theorien sind als wissenschaftlicher Unterbau sehr wichtig. Und wie wird es denn wirklich im Alltag dann umsetzbar? Und da legen wir unseren Schwerpunkt im Seminar drauf eben. Und da kommen eben 25 Jahre Krankenpflege eben auch zugute, gesammelten Beispiele eben auch. Ne?
Genau, also die Theorie macht mich ja jetzt noch nicht witzig. Nur damit genau. Ich weiß, dass es Freud und Kant gab, davon bin ich jetzt auch noch nicht witziger geworden.
Genau.
Aber
Praxistipps.
Vielleicht nochmal so ein paar Abschlussworte, einmal so ein paar Praxistipps und dann darfst du gerne nochmal ganz viel Werbung für dich machen.
Praxistipps, ja. Also dein Merksatz zum Schluss ist ja, Humor verbindet und entlastet und belebt. Und genau das kann Humor eben auch leisten. Und das ist ein sehr wichtiger Abschluss dazu, solange er eben auch respektvoll bleibt. Und das Ziel ist eben auch zu respektieren, wenn jemand gerade nicht in der Verfassung ist, zu respektieren, wenn Patienten emotional ganz woanders sind. Es ist auch völlig normal, wenn Patienten manchmal gar nicht für Humor da sind. Manche werden auch erst ungeduldig oder auch ungehalten, weil wir uns undeutlich ausdrücken. Wenn wir in der Sprache sagen, sie sind gleich dran. Jo, mein Gleich ist ein anderes als das Gleich von meinem Gegenüber. Wenn ich Schmerzen habe, wenn ich ängstlich bin, auf ein Ergebnis, auf eine OP warte, wenn ich Angehöriger bin, möchte ich erstmal ernst und wahrgenommen werden. Und vielleicht auf dieser, weil diese Basis ist so wichtig, aufbauend darauf, kann es vielleicht mal lustig sein. Aber den Anspruch, ich muss mit jedem lachen, dem wird man nicht immer gerecht werden. Mit einigen hat man sofort den Draht und bei einigen denkt man, okay, ich muss ihn erstmal kennenlernen. Wir sind auch alle unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Persönlichkeit mal zu testen. Gibt es uns 4 Farben-Tipps? Bist du wieder ein roter, gelber, grüner oder blauer? Jemand hat diese 4 Farben auf 4 Tiere umgemünzt. Kann ein Wal, ein Delfin, ein Hai oder eine Eule sein. Es gibt introvertierte, extrovertierte Typen. Und da eben den Weg für sich zu finden und gar nicht den Anspruch zu haben, oh Gott, ich finde keinen Comedian lustig, deswegen habe ich keinen Humor. Jeder hat seinen Sinn für Humor. Manchmal muss er entdeckt werden. Manchmal muss er verschärft werden. Weil es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, wie du eben das Lustige für dich eben nutzen kannst. Und es geht nicht darum, mich ständig zu belächeln, oder immer jeden Morgen mit so einem zwanghaften, weiß ich nicht, am Eingang zur Station, so ein Saro-Antidepressivum sich einwirft, das ist natürlich alles Quatsch. Das ist wiederum Sarkasmus-Ironie, die auch nicht jeder versteht. Ne? Ja, also bei sich bleiben, voll bleiben und die Bereitschaft haben, sich weiterzuentwickeln. Also authentisch, Humor lebt von Authentizität, also echt sein. Es muss aber auch zu einem persönlich.
Genau, also muss nicht zwingend immer die Schokolade in jedem Dienst sein, kann ja auch auf Dauer ungesund werden, weil man dann in den Kittel nicht mehr reinpasst.
Ja, auch Beispiel. Da die Kompetenz über sich lachen zu können. Ne? Selbstironie ist auch etwas, das entwickelt sich auch alles. Und da sich auch mal den Raum geben und das ist, finde ich, ganz wichtig, gar nicht diesen Zwang zu haben, alles muss irgendwie lustig sein oder so. Offen und empathisch, respektvoll. Eigene Zufriedenheit, Achtsamkeit. Sehe ich das, was gut funktioniert oder habe ich nur den Blick für all die Sachen, die nicht funktionieren? Im Seminar haben wir Rechenaufgaben. Da sind 5 Rechenaufgaben, einfache Plusaufgaben. 3 plus 2 sind 5 zum Beispiel. Und, so. Und eine von diesen Aufgaben ist falsch. Und die Frage ist, was fällt euch in diesen 5 Aufgaben auf und ganz häufig kommt die Antwort, eine ist falsch. Okay, fällt euch noch was auf? Und dann kommt ganz oft gar nicht, dass die anderen 4 Aufgaben richtig sind, ist gar nicht so im Blick. Alles in allem zu sehen, das ist so der Gedanke auch dabei. Es gibt immer Sachen, die nicht funktionieren und es gibt auch Sachen, die durchaus gut sind bei der Arbeit. Und ganz wichtig finde ich zum Abschluss, die Antworten zu haben auf die Frage, warum arbeite ich denn? Was kommt denn nach diesem Argument Geld? Das ist für mich so mit das Wichtigste.
Ja, deswegen wählen aber auch viele eigentlich so Gesundheitsfachberufe, weil sie ja schon sich dabei im Ethos verdenken, Menschen natürlich auch helfen wollen. Aber dabei muss man auch Spaß haben.
Hallo, wir möchten dich kurz auf eine neue Lernressource für die Pflegeausbildung aufmerksam machen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege veröffentlicht gemeinsam mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelern mit Podcast.
Das Buch richtet sich an Pflegeschülerinnen und Auszubildende und unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf das Examen.
Es bietet strukturiertes Prüfungswissen, praxisnahe Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen sowie Hinweise für die Praxisanleitung.
Die Inhalte sind verständlich aufbereitet und verbinden Theorie mit praktischer Anwendung.
Weitere Informationen zu Pflegelernen mit Podcast findest du in den Shownotes. Und deshalb mach mal noch mal ein bisschen mehr. Wie erreicht man dich? Wie kann man dich buchen? Wie heißen deine Bücher nochmal?
Das ist
jetzt hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtig.
Der Werbeblock, ganz genau. Also ihr erreicht uns über die Agentur Humorpille, über die Homepage www.humorpille.de. Die E-Mail bitte an office@humorpille.de. Dann erreicht ihr meine Frau, die unsere Büroleitung geworden ist. Wir sind ein Team von 3 Referenten und einer Büroleitung und wir hier sind quasi die Humorpille. Und ja, ich habe 2 Bücher geschrieben. Das eine heißt Pflege deinen Humor. Tu etwas für dich selber. Jeder hat seinen Sinn für Humor. Das ist im Springer Verlag erschienen und auch über die Homepage erreichbar. Und überall kann man es erwerben. Bei uns bekommt ihr eine Signatur vom Autor. Und das zweite Buch heißt Ein starkes Team in der Pflege. Erscheint Dezember 25, wahrscheinlich Januar 26 und ist dann auch über die Homepage erreichbar. Und wir haben verschiedenste Seminarthemen, die sich alle auf dem Humor entwickelt haben. Es geht um Respekt bei einem Seminar, es geht um achtsame Kommunikation, es geht um handlungsfähig bleiben, im nächsten Seminar um Resilienz und eben die beiden Humorseminare Humorvoll arbeiten und leben und arbeiten und führen, weil gerade für Führungskräfte ist es auch wichtig, mit einer Wertebasis, einem gewissen Optimismus und einer Verlässlichkeit diesen Job zu machen, weil man hat immer eine große Strahlkraft auf unser Umfeld. Wir als normale Mitarbeitende, als Leitung, als Praxisanleitung, als Pflegepädagogin vor einer Klasse hast du eine Ausstrahlungskraft, deine Auszubildenden merken, ob du es gerne machst oder nicht, dein Engagement mit dem Podcast, ehrenamtlich, das wird alles wahrgenommen. Du bist ein Vorbild für andere. Wir sind im Grunde alle Vorbilder für andere.
Hoffentlich. Ich will ja, dass auch gute Leute mich später fliegen, wenn ich alt bin.
Genau, und da versuchen wir auch was dazu beizutragen. Ganz genau.
Dankeschön, es war mir ein Fest mit dir und ich glaube...
Ich danke dir für die Einladung. Dankeschön.
Das war witzig, eloquent und aber auch so, wie es sein soll beim Pflegelern-Podcast mit viel Wissen dabei und somit freuen wir uns, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Alles Gute für euch.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Zart zur Pflege für deine Zahnbereit. Das nicht sicher durch die Prüfung führt. Zartpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.